Diese Folge wird präsentiert von unserem Partner Floragard, der Blumenerde-Marke von hier aus Oldenburg. Floragard ist in diesem Frühjahr unser Season-Partner des Gartenkalenders Natürlich Grün. Dort erwarten euch regelmäßig tolle Gewinnspiele, Do-it-yourself-Ideen und vieles mehr. Klickt euch dafür einfach rein unter gartenzeit.nwzonline.de. Wenn ich so an meine Kindheit zurückdenke und an die Sommer, die ich damals verbracht habe, kommen mir ganz, ganz viele Szenarien in den Kopf, was das Obstpflücken angeht oder das Naschen, nenne ich es jetzt mal. Wir hatten Obstbäume im Garten und ich erinnere mich an ja ein Szenario, wo wir dann Kirschen gepflückt haben und die entkernt haben. Und das war für mich als Kind irgendwie immer ja, richtig, richtig schön. Das war für mich einfach so der pure Sommer. Wir sind manchmal aber auch zu den Nachbarn rübergegangen und haben dort die Erdbeeren gepflückt und genascht, also so von der Hand in den Mund. Und das war für mich einfach irgendwie, ja, Sommer pur. Und ich deswegen, ja, ich erzähle das jetzt gerade, weil ich mit dir, Simon, heute über einen Naschgarten reden möchte, über Obst und Gemüse aus dem Garten. Hast du da auch so Berührungspunkte als Kind?
Nee, tatsächlich, also so in der Form gar nicht. Nö, wüsste ich jetzt nicht.
Nee,
also
nicht.
Klar, wir sind auch mal Erdbeeren pflücken gegangen, so mit der Familie, aber so im eigenen Garten und dann da irgendwie was genascht, nö, eigentlich eher nicht.
Also für mich war das als Kind eben eine wunderschöne Erfahrung und irgendwie das Größte, das gehört für mich für den Sommer dazu. Und ja, wie gesagt, Stichpunkt Naschgarten, sich einen Naschgarten anlegen, was hat man davon, wie macht man das am besten? Darüber möchte ich heute reden, beziehungsweise wir wollen heute darüber reden und wir sind nicht alleine, wir haben uns jemanden dazu geholt und zwar den Markus Kobelt von Lubera. Hier in Bad Zwischenahn. Markus, schön, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit mir und Simon heute mal über einen Naschgarten zu reden. Was muss man beachten? Schön, dass du da bist.
Danke vielmals. Ich hätte übrigens auch noch eine Geschichte
zur
Kindheit, wobei die ist nicht ganz so positiv. Bei mir war das eine Plagerei. Wir hatten auf der Nordseite des Hauses so eine klassische Reihe Johannisbeeren, weil die wachsen auch im Schatten, da können wir nachher darüber reden.
Ja.
Und die mussten dann exakt während der Sommerferien geerntet werden. Und bei uns dann eben nicht nur geerntet, sondern auch abgebeert, also von den Trauben weggenommen werden, damit meine Mutter hat das eingefroren und da gab es im Winter jeden Tag einen kleinen Dessert mit Joghurt und Johannisbeeren und ganz wenig Zucker. Auf jeden Fall, ich war nicht so begeistert von der Arbeit. Mir ist es aber dann gelungen, das Nachbarsmädchen, Entschuldigung, das blonde Nachbarsmädchen zu motivieren, indem ich ihr gesagt habe, wie schön die Arbeit ist. Und die hat uns dann zwei Sommer geholfen.
Und das hat dann wieder Spaß gemacht.
Ist. Dann war es ein bisschen interessanter.
Ja. Sehr schön, ja, prima. Markus, magst du mal ein bisschen was zu dir sagen? Ich habe ja gesagt, Lubera, ihr seid hier in Bad Zwischenahn ein sehr bekannter Name und habt einen riesen Online-Shop. Da kann man ganz viel stöbern. Ich glaube, 1 Million Züchtungen, du kannst mich gleich korrigieren. Aber von Stauden bis Kräuter, bis auf, glaube ich, Bäume, eben Obst und Sträucher, ist alles dabei. Aber erzähl mal ein bisschen was zu Lubera.
Ja, gegründet habe ich Lubera 1993. Aber schon vorher ein bisschen Baumschule gemacht, während der Ausbildung, während dem Studium. Und heute haben wir zwei Betriebe, einen hier in Bad Zwischenahn, einen in der Schweiz, hört man wahrscheinlich. Das soll man auch hören. Wir produzieren selber vor allem Obst- und Beerenpflanzen, dann noch ein bisschen Blütensträucher, Rosen, das sind so die Gemüsepflanzen auch, also vor allem alles Essbare. Das produzieren wir selber in unseren beiden Betrieben und versenden es dann direkt zu Endkonsumenten im Dachraum und dann ab Sommer auch in Frankreich.
Okay.
Und alle anderen Pflanzen dann zusätzlich, wir verkaufen nicht Millionen, aber 6.000 auf unserer Webseite, die kaufen wir dann hier in der Region, im Bad Zwischenahn, wo es ja rundherum Baumschulen gibt, zu.
Okay. Und wie ist deine Leidenschaft entfacht worden? Du hast, glaube ich, immer Literatur studiert, ursprünglich habe ich gelesen. Also bist der Sprache auch sehr nah, schreibst, glaube ich, auch sehr, sehr gerne. Aber wie bist du zu dem, ja, zum Garten gekommen?
Ich habe richtigerweise, ja, ich habe zuerst Literatur und Philosophie studiert in Zürich und München. Und das wurde mir dann so ein bisschen sehr papieren. Ich war in München, habe da bei einem Professor auch in seiner Gruppe gearbeitet. Wir haben irgendwelche Archive auf Flugschriften durchgestöbert. Und das kam mir dann alles so ein bisschen bodenlos vor. Und ich habe mich immer für beides interessiert, für Pflanzen, Landwirtschaft. Bei meiner Tante auf dem Hof, da habe ich immer mein Taschengeld verdient. Da war ich jede Ferien, bis ich 20, sogar während dem Studium, also bis ich 25 war. Und dann habe ich gesagt, ja, ich probiere mal das andere aus, habe dann nicht ganz fertig studiert und mal ein Jahr das andere ausprobiert, also im Gartenbau gearbeitet, auf einem Obstbaubetrieb und mich dann dafür entschieden und dann nochmals ein Studium gemacht, ein Gartenbaustudium angehängt.
Und dann direkt in die Selbstständigkeit mit deiner
Frau? Ja, genau,
Frau,
das war auch das Ziel von Anfang an. Also das heißt, ich hatte ganz ein konkretes Ziel, selbstständig zu werden, eine Baumschule zu gründen, auf dem Hof meiner Tante. Und das hatte ich schon im Kopf im Studium. Da hatte ich immer das Problem, dass ich zu wenig häufig anwesend war. Ich habe das versucht, so in 2-3 Tagen pro Woche zu erledigen, musste dann alle halbe Jahre zum Rektor oder Prorektor. Und dann hatten wir ein freundliches Gespräch und dann ging es wieder gleich weiter.
Und du hast es nie bereut wahrscheinlich. Also du machst einen sehr zufriedenen Eindruck und du gehst, glaube ich, auch in dem auf, was du tust.
Ja gut, unterdessen wächst natürlich das alles wieder zusammen. Durch das, dass wir ja online verkaufen, ist eigentlich nur Pflanzen produzieren zu wenig. Du musst eigentlich darüber reden, wie jetzt, und schreiben. Und von daher wachsen meine beiden Leidenschaften, Pflanzen, auch Pflanzenzüchtung. Wir züchten selber neue Pflanzen, ist ganz wichtig bei Rubera. Und Kommunikation, Reden, Schreiben wachsen wieder zusammen. Also für mich passt's.
Markus, man hört es. Du bist Schweizer? Jetzt sind wir hier in Norddeutschland. Wie würdest du das vergleichen? Schweiz, Norddeutschland, Bad Zwischenahn, kann man es vergleichen?
Ja gut, unterdessen bin ich auch ein bisschen heimisch. Ich habe hier auch ein paar wenige, aber ein paar Freunde, mit denen ich mich regelmäßig treffe, mal essen gehe. Aber ich bin halt nur ungefähr 20-30% meiner Zeit hier. Also ganz eingewurzelt bin ich hier nicht. Positiv ist sicher das Klima. Das heißt, wir haben zwei ganz unterschiedliche Klimen. Ich meine jetzt mal das Wetterklima. In der Schweiz haben wir ein kontinentaleres Klima. Im Sommer heißer, im Winter kälter. Hier ist es ausgeglichener. Hohe Luftfeuchtigkeit. Für meine Zigarren in der Schweiz brauche ich einen Humidor. Hier kann ich sie herumliegen lassen.
Ja.
Das ist es. Mir gefällt es. Es gibt halt schon Unterschiede zwischen Deutschland und in der Schweiz. Und aber das würde jetzt vielleicht ins Politische führen. Das lassen wir für den Moment.
Ich glaube, das passt.
Bleiben wir bei den Pflanzen.
Nee, genau.
Würde ich auch mal sagen.
Ja, wir würden jetzt aber gerne mal von dir so wissen, wenn ich mir jetzt einen Naschgarten anlegen möchte, wann ist der beste Zeitpunkt? Wann sollte ich damit starten?
Die größte Lust zu pflanzen haben die Menschen im Frühling. Die wachen auf. Ich habe kürzlich ein Editorial über Frühjahrsmüdigkeit geschrieben. Ich weiß nicht genau, woher der Begriff kommt. Also normale Menschen, die im Kontakt mit der Natur sind, die wachen eigentlich im Frühjahr auf. Also plötzlich ist die Aktivität viel größer, auch meine. Die Lethargie ist im Winter und dann erwacht man, dann möchte man pflanzen. Also diesen Impetus der Leute gibt's, die möchten vor allem im Frühling pflanzen. Aber die meisten Obst- und Beerenpflanzen kann man eigentlich das ganze Jahr pflanzen, weil sie in der Regel in Töpfen angeboten werden. Und es gibt so ein, zwei Pflanzen, wo eine Frühlingspflanzung sehr wichtig ist. Die ganz früh starten und dann früh aufhören zu wachsen. Also Johannisbeeren, Stachelbeeren zum Beispiel, würde ich wirklich, wenn möglich, im Frühjahr pflanzen, weil sonst geht diese ganze Wuchskraft verloren. Umgekehrt gibt es überraschenderweise auch Pflanzen, auch mit die wichtigsten Obstarten, die würde ich mitten im Sommer pflanzen, Himbeeren. Himbeeren hassen einen nassen, kühlen Boden. Da verbreitet sich der größte Feind der Himbeere, die Phytophthora. Und wenn man die aber im Sommer pflanzt, hat man einen doppelten Vorteil. Einerseits aus der Baumschule kommen frisch vermehrte Pflanzen, die gerade weiße, frische Wurzeln gemacht haben, knapp durchwurzelt und die wachsen gleich weiter im warmen Boden. Und im Boden kann sich die Phytophthora, wenn es eher trocken und warm ist, nicht verbreiten. Also der Start einer Himbeere ist viel besser im Sommer. Juli, August, als jetzt im Frühjahr. Obwohl wir 2/3 der Himbeeren, muss ich auch sagen, im Frühjahr verkaufen. Aber einfach für euch zu Hause, für Sie zu Hause, ein Tipp, Himbeeren, wenn man irgendwie kann, mitten im Sommer pflanzen.
Also wenn man jetzt anfängt zu planen oder jetzt im Frühjahr beginnt zu pflanzen, vielleicht für die Himbeeren einfach einen Platz lassen?
Genau.
Dass man sagt, ich hole mir die dann im Juni, Juli.
Man kann ja noch irgendwie eine Gründüngung reinsäen oder auch mal ein schnelles Gemüse machen. Radieschen oder was auch immer, oder? Und dann später das pflanzen. Himbeeren fühlen sich eigentlich knapp an Trockenheit, Stress wohl. Man sollte Himbeeren auch nie mulchen. Das ist auch so ein Fehler, der häufig gemacht wird. Es ist mit die am meisten reklamierte Pflanze oder die Pflanze, wo wir am häufigsten Kontakt mit Kunden haben, die ihre, meine Himbeere stirbt, was ist passiert, meine Himbeere wächst nicht, was ist passiert. Und ein der großen Fehler ist, dass man heute denkt, man macht was Gutes, wenn man so eine dicke Murchschicht drauf macht, man muss kein Unkraut jäten und. Aber das fixiert wahnsinnig viel Stickstoff, der Pflanze nicht zur Verfügung steht und macht den Boden kälter und nässer. Hm. Und das sind wieder diese super Bedingungen für Phytophthora. Also ganz häufig, wenn dann die Leute ein Bild schicken oder der Kundendienst mir das mal zeigt und dann sie, schau mal, Mulch, oder? So dick. Kompost draufbringen und ein bisschen einhacken, 2-3 Zentimeter, aber auch nicht als 10 Zentimeter Schicht. Das ist Düngung, das kann man machen, aber nicht so dicke Schichten. Jedenfalls nicht bei Himbeeren und bei anderen Pflanzen immer daran denken, wenn ich das mache, muss ich 2 Jahre doppelt so viel düngen.
Magst du kurz erklären, was Phytophthora ist?
Ja, das ist ein pilzähnliches Viech. Hm. Übrigens genetisch sehr stark verwandt. Also die Genetik sieht aus wie Seegras. Mhm. Irgendwann vor Millionen von Jahren haben sie die auseinander entwickelt. Das eine hat begonnen, Licht zu assimilieren, Energie zu produzieren, das Seegras. Und das andere, die Phytophthora, ist zu einem pilzartigen Wesen geworden, das halt andere Pflanzen parasitiert. Und das ist die Phytophthora, die ist auch ein anderer Typ Phytophthora, ist zum Beispiel für die wichtigste Krankheit bei Tomaten, die Krautfäule und auch bei Kartoffeln.
Das Braunfäule ist das?
Braunfäule.
Ja, genau, Braun- so
und Krautfäule bei Kartoffeln und Tomaten, das ist eine auch eine Phytophthora, eine andere, aber eine verwandte Krankheit.
Okay.
Okay, gut.
Übrigens, die Symptome sind, wenn du Phytophthora hast, die Symptome sind bei der Himbeere, weil da ist es am häufigsten, dass im Sommer die Pflanze plötzlich nicht mehr weiter wächst und von der Spitze her eintrocknet. Mhm. Also von der Spitze her zuerst lässt sie Spitze lampen und dann gehen sie kaputt. Und das ist dann ein klares Zeichen, dass das keine Rutenkrankheit ist, sondern Phytophthora.
Was mache ich dann, wenn ich das habe?
Sofort Mulch wegnehmen, weil 60% der Leute haben Mulch drauf. Nicht gießen, das ist auch so eine Unsitte.
Ja, man denkt, wenn es trocken ist,
oben, dann im Sommer ist, ne, bis denkt man, bis an die Stressgrenze hinaus nicht gießen, also gerade Himbeeren. Mhm. Und dann 2-mal im Jahr Grünkompost einbringen, aber wirklich so aufstreuen, 2-3 Zentimeter und dann einhacken. Die Leute haben immer Angst, bei der Pflanze einzuhacken. Aber wenn bei der Himbeere die Wurzel verletzt wird, ist das nicht negativ, sondern gut. Sie wird nämlich angetörnt, wieder neue Triebe aus den Wurzeln zu machen. Mhm. Und das sind so das Einzige. Übrigens, eventuell Kaffeesatz könnte auch noch ein bisschen helfen.
Okay.
Das sind so die Methoden. Mhm.
Okay, gut, also wir merken uns, Frühjahr ist ein guter Zeitpunkt, um jetzt zu starten und außer eben mit der Himbeere, dafür lasse ich Platz, ganz, ganz wichtig. Stichwort Platz, wie viel Platz brauche ich überhaupt für einen Naschgarten? Ich habe ja gerade gesagt, ich hatte einen Garten, Simon hatte nur einen Balkon, ist beides möglich?
Das Schönste ist eigentlich, wenn man die Frage nicht beantworten muss. Mhm. Und zwar meine ich dann nicht, dass man einen riesigen Naschgarten macht, sondern man kann einen dezentralen Naschgarten machen.
Bedeutet?
Also in der Nähe der Küche beispielsweise, die Dinge, die man für die Küche braucht, Gemüse, ewiges Gemüse, wie Rhabarber oder Baumkohl oder solche Dinge oder Spargel und dann weiter weg verstreut wirklich die Naschdinge. Das macht den Garten in zweierlei Hinsicht besser. Erstens ist natürlich, es ist spannender hindurchzulaufen, sich zu promenieren, zu schauen, mal hier was, viel spannender für Kinder, weil es hat hier und da etwas. Und dann gibt's auch einen riesigen biologischen Vorteil. Und dieses Durchmischen der Arten und Pflanzen führt eindeutig zu viel weniger Krankheiten. Mhm. Ja? Das heißt, wenn du, ich habe das am eigenen Garten gelernt. Am Anfang hatten wir, ich schweife ein bisschen ab, aber hatten wir sehr viele Rosen und hatten Probleme mit Rosenkrankheiten. Bis meine Frau die Geduld verloren hat und sie hat 80% der Rosen rausgeworfen, anderes gepflanzt. Seit damals haben wir keine Rosenprobleme mehr. Mhm. Nicht, weil sie die anfällig sind. Zum Beispiel eine Sorte, Sophie's Rose, eine englische Rose, wusste ich genau, die hatte immer Mehl da. Aber ich habe meine Frau bekniet, dass sie die gelassen hat. Und die bekommt, seit sie da alleine steht, 3 Pflanzen. keine Rosen rechts und links, die bekommt gar nichts mehr, keine Mehl da. Das heißt, wir haben immer, sobald wir monokulturelle Effekte haben, eine kleine Monokultur, ähnliche Pflanzen beieinander, haben wir viel mehr Krankheitsprobleme, auch was Schädlinge anbelangt. Mhm. Also, wenn man die Möglichkeit hat, zu immer zerstreuen,
durchmischen,
so viel wie möglich.
Ja, mhm.
Und versuchen, Irrtum, geht's gut, man kann nicht alles lesen, geht's gut, ist gut, und wenn es nicht gut ist, freuen sich die Baumschulen und Online-Händler.
Mhm. Das heißt, ich mache mir nicht vielleicht einen reinen Naschgarten, sondern ich mache irgendwie Obststräucher, daneben ein bisschen Gemüse und dann vielleicht auch noch mal eine Rose dazwischen, zum Beispiel.
Genau, oder Stauden oder was. Ja. Also natürlich,
wenn ich den Platz
nicht jeder
habe,
hat den Platz.
Genau.
Und dann aber auch wiederum das Plädoyer für einen durchmischten Naschgarten, also eben nicht diese klassische Reihe von Johannisbeeren, die ich zu Hause hatte und jeden Sommer ernten musste. Erstens sollt ihr eure Kinder, wenn ihr dann welche habt, nicht demotivieren, oder? Und das ist das Wichtigste natürlich. Mhm. Und das Zweite ist aber, das führt zu mehr Krankheiten. Das wird garantiert sicher zu mehr Mehltau führen. Sondern den Garten durchmischen. Mhm. Lieber wenig von vielen Dingen als viel von wenigen Dingen. Mhm. Oder? Mhm. Das ist immer viel gesünder. Gilt übrigens auch für den Balkon. Also nicht 10 Tomaten, sondern 1-2 Tomaten. Und wenn, dann eine links und eine rechts, dass sie ja nicht einander anstecken können. Mhm. Und also immer möglichst viel verschiedene Dinge pflanzen. Auch wenn jetzt jemand Rosenfan ist, auch da kann man etwas unternehmen. Ich verstehe, dass der ein bisschen mehr Rosen im Garten will. Okay, durchaus erlaubt. Aber dann verschiedene Typen von Rosen nehmen. Also Bodendecker, Strauchrosen, Kletterrosen. Weil auch das führt dazu, dass es zu weniger Krankheit kommt. Mhm.
Jetzt kommt Werbung. Werbung Ende.
Jetzt will ich einen Naschgarten machen. Ich habe aber keine Ahnung, was ich mir anpflanzen möchte. Wir haben über die Himbeere gesprochen, du hast kurz Radieschen angerissen. Hast du so einen Tipp? Also angenommen, ich will jetzt mir 6 Pflanzen in den Garten setzen. Was sind für dich so auch die beliebtesten, vielleicht auch die einfachsten, die nicht so komplizierten? Was sollte ich mir in den Garten setzen, wenn ich einen Naschgarten möchte?
Ja gut, hier für Sammerland und für die Oldenburger Region würde ich mal für die Heidelbeere plädieren, weil ihr sauren Boden habt. Ganz viel, überall da, wo Rhododendron wachsen, dann schaut zu deinem Nachbarn und der hat Rhododendron. Mhm. Schlimmstenfalls auch, wenn sie 5 Meter hoch sind, das zeigt, dass der Boden richtig ist. Und da kannst du Heidelbeeren direkt in den Boden pflanzen, weil es einen tiefen pH hat. Du musst also nicht in anderen Regionen, wo man diesen sauren Boden nicht hat, da musst du Heidelbeeren entweder in der Moorbeet pflanzen, also sauren Boden selber herstellen, oder am besten dann als Kübelpflanze kultivieren. Also Heidelbeere hier ist ganz einfach und Heidelbeere ist so ein bisschen everybody's darling. Mhm. Also es gibt niemand, der sagt, eine Heidelbeere ist schlecht. Ich als Fruchtspezialist finde sie ein bisschen langweilig. Mhm. So, ja, süß, okay, Aroma, vielleicht ein bisschen Vanille, aber ja, also es gibt dann schon Interessanteres als Profi-Degustateur sozusagen, wir Weinkenner. Es funktioniert halt hier einfach. Mhm. Das Zweite ist sicher aus der Palette Johannisbeeren, Stachelbeeren etwas. Das gehört in jeden Garten, Vitamin C reich, einfach zu kultivieren. Startet früh, man hat dann im Juni, Juli, August die Ernte. Da würde ich für die schwarze Johannisbeere plädieren als eigentlich das Bessere unterdessen. Das hat sich in den letzten 30 Jahren durch Züchtung gewandelt. Die Dinger sind groß geworden. Wir haben jetzt Beeren bis zu 2 Zentimeter Größe.
Oha.
Und sehr süß. Mhm. Also wir haben da Bricks gegen 20 Bricks. Mhm. Und immer noch viel Säure und immer noch sehr gesund. Aber der Zucker mag halt jetzt die Säure besser auszugleichen. Aromatisch sehr interessant. Diese spezielle Cassis-Aroma ist teilweise ein bisschen reduziert, so dass jeder findet, das ist gut. Mhm. Und vor 30 Jahren waren schwarze Johannisbeeren viel ungesünder als rote. Mhm. Also ungesünder, nicht so robust.
Ja.
Und das hat jetzt gewechselt. Die schwarzen, neuen Sorten, unsere Cassissima-Sorten beispielsweise, die sind resistent gegen Mehltau und die sind eigentlich im Blatt gesünder als die roten Johannisbeeren.
Und süßer also, auch, ne?
Ja, und süßer. Und größer.
Und größer.
Ja, dreimal so groß. Mhm. Oder? Da erntest du eigentlich fast wie Heidelbeeren die einzelnen Beeren und nicht mehr unbedingt die ganzen Trauben. Dann Himbeeren haben wir erwähnt, gehört dazu. Ganz gut auch für den Sommer und einfach zu machen sind Brombeeren. Da haben wir die aufrecht wachsenden Arkansas-Brombeeren. Da wird es in den nächsten 3 Jahren wie einen Wechsel geben. Das heißt, wir haben jetzt bei uns in der Züchtung, unsere Mitbewerber wahrscheinlich auch, haben wir, ich rede halt jetzt über die Zukunft, aber das darf ich da auch mal,
ja,
da wird es einen Wechsel geben. Bis jetzt sind ja eigentlich nur die Brombeeren da, die an den zweijährigen Ruten Früchte tragen. Mhm. Das heißt, im ersten Jahr wächst die Rute, dann muss ich wissen, wie ich das Ding schneide, alle Seitenriebe auf ein, zwei Auge zurück, vielleicht in der Höhe eingrenzen, und dann im zweiten Jahr gibt es Früchte und dann stirbt sie ab und dann muss ich wieder die neuen Ruten nehmen, mhm, die aufgewachsen sind. Und jetzt gibt es bei den Brombeeren die gleiche Entwicklung bei den Himbeeren, dass es auch Herbstbrombeeren gibt. Die waren bis jetzt zu spät reif. Ja. Wenn die ersten erst Anfang September reif werden, dann wird im Ammerland gar nichts mehr reif. Mhm. Aber jetzt haben wir Sorten, die Anfang August beginnen. Und die sind wir jetzt gerade in Vorbereitung, testen wir dieses Jahr nochmals. Mhm. Und dann wird es natürlich interessant, da kann ich Herbstbrombeeren pflanzen. Ich kann jedes Jahr die Bodeneben runterschneiden, wie eine Herbsthimbeere. Mhm. Und es, eine relativ komplizierte Pflanze wird zu einer ganz einfachen Pflanze.
Mhm. Okay, jetzt hast du ganz viele Beeren genannt. Hast du noch andere Sachen? Gibt es auch Spalierobst? Kann ich den kleinen Apfelbaum dann noch hinsetzen? Wenn ich jetzt aber ein bisschen Lust auf Gemüse habe, hast du da noch ein paar Beispiele?
Beim Obst ist ganz interessant. Im Markt sehen wir, dass die Leute immer mehr Steinobst wollen, Kirschen, mhm, Pflaumen, Zwetschgen, Pfirsiche, Aprikosen. Wir hatten aber in der Schweiz die letzten 7 Jahre einen schönen Versuch, ein bisschen zufällig entstanden. Wir hatten ein ganzes Steinobst-Sortiment bei uns in der Züchtung stehen und daneben Kernobst, auch Züchtung. Und wir machen natürlich da keinen Pflanzenschutz. Wir möchten ja sehen, was krank wird. Und nach 7 Jahren lebt fast kein Steinobstbaum mehr.
Oha.
Also wenn du nichts machst und eine Monokultur hast, mm, oder?
Mm.
Und beim Kernobst geht's aber.
Okay.
Das heißt, ich möchte wirklich dafür plädieren, einen Apfel oder eine Birne im Garten zu haben, ist längerfristig viel einfacher als eine Pfirsich-Aprikose.
Mm.
Oder auch eine Zwetschge und meistens auch als eine Kirsche.
Also eher für Anfänger dann auch.
Ja, ja, weil wir haben einfach zu viele Niederschläge letztlich und zu hohe Luftfeuchtigkeit. Und alle diese Steinobstarten sind so ein bisschen aus dem Süden beeinflusst, aus züchterisch. Wir haben halt 500 Jahre viel zu wenig diselektioniert für unsere Verhältnisse. Und von daher, also Äpfel funktioniert gut, Birnen funktioniert gut und auch schnell. Und da gibt es ganz viele resistente Sorten. Bei uns die Paradiessorten, die sind speziell für den Hausgarten gezüchtet worden, resistent gegen Schorf und Mehltau und tragen am letztjährigen Holz, also machen ganz schnell Blütenknospen. Und die gibt's als einjährige Bäumchen, eigentlich nur so ein Stängel eigentlich im 5-Liter-Topf oder auch als größere Bäume im 10-Liter-Topf. Und die tragen eigentlich, wenn man Glück hat, im ersten Jahr schon 1-2 Probierfrüchte und dann richtig. Die sollen ja auch tragen, damit sie eben die Energie in die Früchte investieren und durch das nicht so groß werden.
Mhm.
Da gibt es Säurenbäume. Auch da haben wir resistente Sorten. Immer schauen, resistent mindestens gegen Schorf, dass man keine schwarze, damit man rote Äpfel und keine schwarzen Äpfel erntet. Mhm. Und die passen natürlich auch, 1 Quadratmeter ist genug für so einen Säurenbaum.
Mhm.
Also da beim Gemüse plädiere ich natürlich für Fruchtgemüse und dafür die Tomate.
Mhm.
Das sehen wir auch am Markt. Also 30% der Gemüsepflanzen, die wir verkaufen, sind Tomatenpflanzen.
Mhm.
Und da haben wir eine ganz neue Gruppe. Wir sagen denen Freilandtomaten und bei uns heißen der Markenname ist Open Sky Tomaten. Gibt es als Saatgut oder auch Jungpflanzen, die du draußen kultivieren kannst. Du brauchst also kein Dach, du brauchst kein Gewächshaus, nichts. Du kannst die auspflanzen. Und die wurden bei uns in der Schweiz selektioniert mit, wir haben 1300, 1400 Millimeter Niederschlag, also fast das Doppelte wie hier, auch im Sommer. Und die als resistent gelten da nur Sorten, die um den 20. September noch 70-80% gesunde Blätter haben.
Mhm.
Also sie sind wirklich auf das selektioniert worden. War züchterisch übrigens eine Herausforderung, weil es da ganz wenig Ja-Nein-Resistenzen gibt. Die meisten sind durchbrochen. Du musst eigentlich über einen langen Züchtungsweg möglichst viele so Teilresistenzen, also die Sorte ist ein bisschen resistenter und die ist ein bisschen resistenter, miteinander kombinieren, zusammenschmeißen sozusagen und dann über einen jahrelangen Prozess immer, wir haben die ja im Freiland, wir lassen die infizieren, wir haben Kartoffeln daneben, damit es eben viel von dieser Phytophthora gibt und dann die resistentesten aussuchen und dann mit denen weitermachen. Also Freilandtomaten, so als Begriff, oder sonst Open Sky Tomaten.
Gibt es da verschiedene Sorten Open Sky? Weil du hast mir auf einer Messe, haben wir so Samen von dir bekommen.
Ja, es gibt sechs oder sieben Sorten gelbe. Unterdessen. Als Stabtomaten, die man so einem Stab oder einem Pfahl machen kann. Und wir haben auch unterdessen als Pflanzen 3, als Samen 2, wie sagen, Strauchtomaten. Mhm. Das wird unterschätzt. Das sind Tomaten, die pflanzt du einfach ins Beet. Mhm. Und da machst du nichts. Also nicht aufbinden, nicht ausgeizen, gar nichts. Die verzweigen natürlich, machen ganz viele Triebe und beginnen dann von unten her zu blühen. Das siehst du fast nicht. Du siehst nur so einen 80 cm hohen grünen Dschungel, dein Beet, alles gedeckt, kommt auch kein Unkraut mehr. Und dann im Sommer, im August, fallen langsam die Triebe auseinander und dann siehst du in der Mitte die von unten her reif werdenden Früchte, die du abernten kannst. Und das ist einfach die einfachste Typ der Tomate. Es gibt bessere, muss ich auch zugeben. Mhm. Aber einfach so als Naschtomate zum Essen, zum Kochen, finde ich.
Und eben im Freiland, ohne großes Freiland. Dach.
Alle diese Sorten, Open Sky heißt im Freiland anbaubar. Du wirst vielleicht nicht, wie soll ich sagen, du wirst nicht ganz den gleichen Ertrag haben, wie wenn du jetzt dann die im Gewächshaus kultivierst. Ja, die haben weniger Wärme. Die müssen halt mit dem auskommen, mit dem wir hier auch auskommen müssen. Also und denen soll es ja nicht besser gehen als uns. Nee. Aber es ist halt wenig aufwendig und ich glaube, das Einfache, das gewinnt einfach im Garten.
Ich würde noch mal ganz kurz zu den Apfelbäumen zurückkommen, weil da fällt mir eine Geschichte ein. Meine Eltern hatten einen Apfelbaum bei sich im Garten und der hatte irgendeine Krankheit. Frag mich nicht welche, die Äpfel fingen immer sofort an zu faulen. Wenn ich jetzt offensichtlich einen kranken Baum habe, kann ich dann noch was tun? Kann ich noch was machen? Kann ich den noch irgendwie retten oder ist dann die letzte Konsequenz weg damit abhaken?
Also das mit den faulen Äpfeln ist wahrscheinlich nicht pilzkrankheitsbezogen, sondern hängt mit dem Apfelwickler zusammen. Mhm. Das ist halt ein Viech, das sich auf Apfel spezialisiert hat und in die Jungfrüchte hinein Eier setzt und die entwickeln sich dann zu Larven und die fressen da halt und die Früchte faulen dann. Mhm. Da gibt es Verwirrungsmethoden und auch Farbfallen, die man dagegen einsetzen kann. Spritzen wird man in der Regel nicht. Aber ganz allgemein, wenn du die Krankheiten ansprichst, ich find's gut, wenn die Leute Pflanzen vermenschlichen. Das hat einen Vorteil, dass man sie als Lebewesen ernst nimmt. Mhm. Ja, wer das nicht macht, nimmt sie als Lebewesen nicht ernst. Aber man darf es nicht zu weit treiben. Ich meine, wir überleben ja auch sehr viel. Sonst würden wir nicht 70, 80, 90 Jahre alt, oder? Mhm. Pflanzen auch, genau gleich. Die haben einen solchen unbändigen Überlebenswillen, die können bis zu 30-40% der Blattmasse verlieren in der Vegetationsperiode durch eine Krankheit, durch irgendetwas. Und die produzieren immer noch gleich viel Energie, weil sie sofort beginnen, auf der restlichen Blattmasse viel intensiver zu produzieren. Das heißt jetzt für den Gärtner, keine Panik, oder? Das heißt, das ist nicht gut, wenn du eine Krankheit hast, aber fast die beste Pflanzenschutzmethode ist eigentlich nichts machen, abwarten, oder? Weil meistens wächst die Pflanze dem wieder davon oder sonst erholt sie sich nächstes Jahr oder die Krankheit hört auch auf. Also es wird viel zu schnell, werden die Leute nervös und müssen dann etwas machen.
Ja.
Wir bieten auch effektive Mikroorganismen an. Damit haben wir wirklich gute Erfahrung auch in der Produktion. Also die Basispflanzenschutz, wir sind kein Biobetrieb, aber der Basispflanzenschutz gegen Pilzkrankheiten und auch ein bisschen gegen Insekten ist in beiden Baumschulen effektive Mikroorganismen. Die Grundüberlegung ist eigentlich, diese Mikroorganismen besetzen den Platz auf der Pflanze, auf dem Blatt und lassen keinen Platz mehr für Schaderreger. Mhm. Das ist eigentlich das Grundprinzip. Das funktioniert überraschend gut. Und dann würde ich also eher vorschlagen, wenn du so eine Pflanze hast, dass du ein bisschen mehr düngst und eventuell so ein effektives Mikroorganismus-Produkt einsetzt. Wir haben da auch selber eins entwickelt, so als das für ganz viele Fälle zum Angießen oder zum Spritzen funktioniert. Und du kannst dann gut schlafen, weil du hast was gemacht.
Okay. Das ist für den Menschen immer ganz wichtig.
Ja,
ne?
Ja, natürlich.
Ich habe was gemacht.
Für mich auch.
Ja, ja.
Ist in der Produktion auch so. Wenn mein Sohn ist Betriebsleiter in der Schweiz und er macht das super. Mhm. Aber ich war immer nervös, wenn wir dann irgendwas, ein Problem gesehen haben und dann zwei Tage später, hast du jetzt was unternommen? Nein, noch nicht, wir sind noch nie. Und dann, boah.
Wirst du nervös.
Genau.
Ja, was mich interessieren würde, wir haben jetzt ja eben Krankheiten angesprochen und du hast jetzt auch Beispiele genannt, also verschiedene Beerensträucher, Tomaten hast du genannt. Gibt es Pflanzen, die man vielleicht sehr gut miteinander kombinieren kann, die sich gegenseitig auch irgendwie vielleicht irgendwie gut tun, dass du sagst, irgendwie die sollte man in eine Reihe setzen, vertragen sich Himbeeren total gut mit Erdbeeren oder ähnliches?
Gut, ganz viele Obstgehölze sind Rosazeen.
Vielleicht magst du mal kurz erklären. Also ich weiß, das ist aber vielleicht für die...
Ist auf die Familie.
Die Familie, genau. Die
Pflanzenfamilie, genau. Und die gehören zur gleichen. Und ich sage, die schaden nicht unbedingt einander, aber die haben Rosen übrigens auch, die haben Nachbaueffekte. In der Revolution wurde sozusagen die Pflanzen belohnt, die halt eben wanderten, neue Gebiete erobert haben, und man hat eher die bestraft, oder die Evolution hat eher die bestraft, die am gleichen Ort bleiben. Und unter anderem dadurch, dass Pflanzen, die wollen ja auch keine Konkurrenz haben um sich herum, und dass sich da eine Fauna und Flora ansiedelt, die dann anderen Pflanzen schadet. Also nicht zu viel Rosazeen miteinander pflanzen. Dann ist es sicher gut, wenn man einige Pflanzen, gibt es auch ganz schöne Obst- und Beerenpflanzen, die systematisch von Haus aus Stickstoff fixieren können.
Ja, kannst du ein paar nennen?
Ja, Sanddorn beispielsweise. Oder Ölweide, und da die essbare Ölweide, wir sagen den Pointillas. Das sind, es gibt frühe Pointillas, die werden im Juni reif. Das sind so kirschgroße Früchte. Extrem gut, finde ich. Sehr viel Säure, sehr viel Zucker, so süß-sauer. Und dann gibt's die späten Pointillas, späte Ölweiden, Umbellata, Eleagnus umbellata lateinisch, und die reifen dann im September, Oktober, wenn du sonst fast keine Früchte hast, auch sehr beliebt leider bei den Vögeln. Und das sind zum Beispiel Pflanzen, die Stickstoff fixieren können. Also wenn du so eine Wildobsthecke zum Beispiel machst, oder allgemeine Obsthecke, pflanze diese beiden Arten dazwischen, die helfen nachher auch den anderen Pflanzen. Erstens, weil sie genetisch nicht so miteinander verwandt sind, und zweitens, weil sie eben Stickstoff im Boden anreichern können.
Okay, du hast jetzt gerade die Vögel angesprochen. Ganz, ganz wichtig, das ist jetzt meine Erfahrung, die habe ich vor ein paar Jahren irgendwann gemacht. Wann sollte ich die Netze ausbringen, damit die Vögel nicht alles abpicken können? Weil das war bei uns so, die haben auf einmal alles weggefressen. Ich glaube, innerhalb von einem Tag war der Heidelbeerstrauch nur noch grün.
Willst du dir eine Katze zutun?
Nee, bin nicht so für Katzen.
Aber ja, also in der Schweiz wird diskutiert, die Katzenpopulation einzuschränken, indem man Bewilligungen oder Erziehungen einführt. Ja. Weil es ist natürlich schon so, Katzen bringen Millionen von Vögeln um.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Was, und dann vielleicht gerade die falschen, ich weiß es ja nicht. Also Katze, aber
wenn ich jetzt kein Katzenliebhaber bin, dann...
Genau, da musst du halt vielleicht eben mit Netzen arbeiten. Nein, ich würde es da machen, wenn ich sehe, dass die ersten...
richtig
zuschlagen.
Reif sind. Ach so, okay.
Weil das spricht sich dann herum. Die pfeifen ja miteinander um die Wette, und die spricht sich herum, und plötzlich hast du alle miteinander. Oder? Und sobald du das siehst auf deinem täglichen, zweitäglichen, dreitäglichen Spaziergang, dann würde ich ein Netz drüber tun. Nicht unbedingt vorher. Oder Netz hat natürlich auch immer schattierenden Effekt. Genau. Hier im Ammerland haben wir nicht ganz so viel Sonne wie bei uns in der Schweiz, ungefähr 30% weniger. Also Vitamin D essen. Und von daher würde ich das Netz nur drauf tun. Das nimmt ungefähr 10-15% des Lichts weg, wenn ich wirklich sehe, dass die Vögel zuschlagen. Meistens auch beim Farbumschlag.
Okay.
Also dann, wenn eine grüne Frucht rot wird oder schwarz wird.
Okay. Balkon, alles, was du jetzt gesagt hast, geht das auf dem Balkon? Kann Simon sich auch eine Himbeerpflanze auf dem Balkon stellen?
Ja, also wir haben eine ganze Familie von Beerenpflanzen, denen sagen wir Lowberries. Heute muss ja alles Englisch sein. Das verstehen die Schweizer und die Ammerländer. Und die speziell darauf gezüchtet worden sind, dass sie nur kompakt bleiben, unter einem Meter. Und da gibt's Himbeeren, da gibt's Johannisbeeren, da gibt's schwarze Johannisbeeren, da gibt's Brombeeren, gibt auch kompaktere Heidelbeeren. Und Heidelbeeren, würde ich sagen, gehen fast alle Sorten auf den Balkon, aber bei den anderen Arten, die werden dann halt schon mal 1,50, 2 Meter hoch, würde ich eigentlich möglichst von diesen kompakten Sorten für den Balkon auswählen. Macht's einfach einfacher. Die Töpfe fliegen auch weniger schnell um, wenn die Pflanze nicht so hoch ist.
Und wie groß muss der Kübel sein? Wie viel Volumen muss der umfassen, damit die Pflanze auch gut versorgt ist mit Nährstoffen?
Eigentlich einfach möglichst groß, weil
so groß,
dann darfst du möglichst faul sein.
Okay. Oder? Je größer, also umso mehr Erde, umso weniger
muss ich... Stresstoleranz,
okay.
Ja.
Okay, gut zu wissen.
Und von daher würde ich sagen, die meisten Kübelpflanzen, also nicht unter 10 Liter.
Ich würde ein bisschen zur Ernte jetzt mal rübergehen. Ich habe ja, wie wir vorhin schon mal gesagt haben, ich habe ja einen Naschgarten oder eine Naschecke bei mir auf dem Balkon gehabt. Ich habe es so gehandhabt, wenn es um die Ernte ging. Ich habe geguckt, okay, ist die Tomate, ist die Erdbeere, ist die reif, dann pflücke ich sie jetzt. Ist das wirklich, kann man das so pauschal sagen? Sollte man dann ernten oder pflücken, wenn man sieht, da ist was reif? Oder gibt es irgendwie ein paar Vorgaben? Gibt es was, was man beachten muss, wann ich ernte, auch so vom Zeitpunkt Frühling, Sommer, wann ernte ich und was kann ich falsch machen vielleicht auch?
Du hast natürlich in deinem Garten einen großen Vorteil. Du kannst ernten, wenn es reif ist.
Mhm.
Ja, das im Erwerbsanbau, das ist der große Unterschied zum Erwerbsanbau. Die müssen ja knapp reif oder unreif ernten, weil sonst hält die Frucht, die Logistik, die, also du bist in Spanien, die Tomate, und dann muss sie geerntet werden, dann wird sie gekühlt, dann kommt sie auf den Lastwagen, dann kommt sie zum Großhändler, nachher wird sie abgepackt in Kleinpackungen, nachher kommt sie zu Aldi, Lidl, wer auch immer, Kombi hier, oder? Mhm. Und dann ist sie nochmals eine Woche da, die muss was aushalten. Mhm. Und das geht trotz der Kühlkette eigentlich nur, indem zu früh geerntet wird. Zu früh ernten heißt weniger Inhaltsstoffe, weniger Zucker, weniger Aroma. Das ist ja der große Vorteil der selbst geernteten Früchte. Daneben natürlich noch, ich weiß, wie ich sie produziert habe.
Mm.
Ich weiß nicht, wie diese Tomaten in Spanien produziert wurden.
Mm.
Ich lese mal in der Zeitung, wie da die Böden versalzen, aber genau weiß ich es nicht.
Mm.
Bei deinen Pflanzen weißt du es. Und also das heißt eher spät ernten. Und du kommst dann nicht drum herum, auszuprobieren. Halt eben naschen, darum ist es ein Naschgarten, halt mal zu schauen, wann ist es ideal. Bei Brombeeren zum Beispiel muss man fast lernen, was ist schwärzer als schwarz, oder? Mm,
mm.
Und wie muss ich die Frucht lösen, damit sie wirklich gut ist?
Mm.
Das ist auch so ein Hinweis. Bei anderen Obstarten ist es einfacher. Beim Apfel, wenn die Grundfarbe hinter der roten Farbe, wenn die langsam gelb wird und nicht mehr grün, das ist so etwas, wenn du mit einem leichten Dreh am Apfel der Stiel sich löst, dann ist er reif. Wenn du einen Apfel aufschneidest und siehst, dass die Kerne nicht mehr weiß und nicht mehr weiß-braun sind, sondern braun durchgefärbt, dann ist er reif. Das sind so Faktoren, die da reingehen. Aber ja, versuchen.
Okay, also einfach ausprobieren, gucken, wann ist es reif, wann schmeckt es mir am besten.
Einfach mal naschen.
Genau.
Okay.
Ich würde mir wünschen, dass du uns vielleicht mal eine Fläche konstruierst. Ich habe jetzt einen Garten hier über Zwischenahn und habe vielleicht 10 Quadratmeter und habe auch Vollschatten. Ich sag mal, die Sonne kommt da irgendwie rum, die ist den ganzen Tag da. Wie gesagt, 10 Quadratmeter Bodenbeschaffenheit. Vielleicht jetzt, okay, hier über Zwischenahn ist es sauer, hast du gesagt, oder hier oben ist es sehr sauer. Wie kann ich da was pflanzen? Also wie gesagt, ich habe die 10 Quadratmeter und die habe ich frei zur Verfügung und ich möchte jetzt einen Naschgarten. Ich möchte vielleicht auch schon mal im Mai was ernten, dann möchte ich im Juli was ernten, im September vielleicht noch was. Und ich habe vielleicht auch noch Kinder, die ein bisschen mithelfen wollen, die auch gerne irgendwie ausprobieren wollen, experimentieren möchten. Wie könnte so ein Garten aussehen?
Ich bin kein Gartengestalter, aber alle größeren Sachen, mehrjährigen, holzigen Sachen, muss man sich überlegen, die stehen ja länger hier, mehrere Jahre, und die machen auch Schatten.
Mhm.
Das heißt, die müssen dann eher auf die Nordseite gepflanzt werden. Einfach mal so als Überlegung, damit sie die eigenen Kulturen nicht beschatten, das Gemüse nicht beschatten. Und da eignet sich manchmal schon, so eine kleine Hecke zu machen, Säulenbäume, Beerenobstpflanzen, Himbeeren, gemischt durcheinander. Und da einfach mal, das ist dann vielleicht ein bisschen langweilig, aber du brauchst auch vielleicht auch ein Gerüst, damit du die anbinden kannst. Aber damit ist mal, ich sage mal, wenn du jetzt 2x5 Meter lang hast, oder ist mal halt die Hälfte der Fläche dann besetzt. Und auf die Südseite mit direkter Einstrahlung würde ich dann halt Gemüse pflanzen und da auch immer wieder ein bisschen rotieren. Da hast du 1 Quadratmeter für Salate, wo du dann auch mehrmals im Jahr wieder anpflanzt. Du hast vielleicht auch noch vereinzelt 1, 2, 3 Bohnensträucher drin. Auch Kletterbohnen, die machen dann nicht so viel Schatten.
Mhm.
Die geben Struktur und die fixieren auch Stickstoff im Boden. Also die helfen dann. Ja, und so würde ich halt das versuchen zu machen. Erdbeeren auch, die musst du auch alle 2 Jahre, die müssen dann auch auf die Südseite, also wo es volle Sonneneinstrahlung gibt. So würde ich versuchen, und zuerst halt diese Grobinfrastruktur machen. Da muss halt der Mann, der Vater, der Nachbar, die Nachbarin, die Kollegin, die dazu in der Lage ist, halt kommen und den Ball einschlagen und den Anker setzen, damit es dann Gerüst gibt. Und nach dieser Hauptstruktur dann halt mit immer von groß zu klein pflanzen.
Okay, und mein Apfelbaum, wenn ich den dann noch in mein kleines Spalierobst, wo könnte der noch stehen?
Auch in dieser Reihring wird er natürlich Schatten macht, oder? Ich meine, du kannst immer vereinzelt dann eine Ausnahme machen, wenn du sagst, oh, den will ich jetzt auf der Ost- oder Westseite haben, das kannst du auch, damit er ein bisschen mehr zur Geltung kommt. Dann nimmst du einen normalen Paradiesapfelbaum oder Gartenapfelbaum oder du nimmst halt so einen Säulenbaum, die heißen bei uns Malini, die halt lässt sich fast keine Seitentriebe machen. Und dann würden sie aber auch in diese Infrastrukturreihe, mehrjährige Reihe. Wir sind ein bisschen damit beschäftigt, einen Schulgarten mitzuplanen. Ist zwar erst bei den ersten Gesprächen, ist ein langes Anliegen von mir, mal in meiner Heimatstadt, dass es einen Schulgarten gibt und dass dann alle Dritt-Viertklässler einmal da durch müssen. Nicht zu jung, damit sie was davon haben, nicht zu alt, damit sie nur Scheiße machen, oder? Und da sind wir auch, und die Grundinfrastruktur ist auch dann eigentlich rundherum oder auf der Südseite so eine Hecke mit mehrjährigen Pflanzen, wo dann jede Generation Schüler halt wieder ernten kann, schneiden kann, die Blüte sieht, die Insekten sieht, oder? Und der Rest halt dann mit den jährigen Kulturen, oder?
Ja, also ich würde sagen, wir haben jetzt ganz, ganz viel Info an die Hand bekommen. Wenn man jetzt einen Naschgarten anlegen möchte, könnte man jetzt starten. Ich habe auf jeden Fall Lust bekommen. Ich werde dieses Jahr auf jeden Fall, ich werde die Open Sky Tomate aussehen. Die liegt bei mir zu Hause schon. Ja. Ich werde mich an Tomaten versuchen.
Dann musst du jetzt aussehen?
Ja, genau. Jetzt Mitte März. Ne? Also ich habe gelesen, nicht zu früh, weil die ja auch erst nach den Eisheiligen raus sollen. Und
möglichst eine starke Pflanze produzieren, dass die Anfang, Mitte Mai rausgeht, ob du wirklich immer die Eisheiligen abwarten musst, das ist so.
Von Jahr zu Jahr auch immer anders, ne?
Ja, und tendenziell verändert sich das Klima schon. Aber hier im Ammerland kann man schon noch Fröste haben und da müsste man halt die Pflanze schützen. Also Tomaten möglichst stark vorziehen, aber eben, sie sollen auch nicht 1,50 Meter geil werden und nur hoch, das macht auch keinen Sinn. Und dann musst du ungefähr 2-3 Wochen warten, wenn du die zum Beispiel aussäst in eine kleine Platte, dann sind die Pflanzen schon 5 cm hoch, dann kannst du, wenn du magst, die noch umtopfen in so einen 12 cm Topf und dann brauchst du nochmals 3-4 Wochen und dann aber raus. Und bei dieser Anzucht im Gewächshaus, bei dir auf dem Fenstersims, drauf schauen, dass sie nicht zu warm haben. Also lieber mal rausstellen, wenn du keine, damit sie eben nicht zu schnell zu groß
werden. Also mal ein bisschen gewöhnen wieder ans Klima dann draußen so ein bisschen.
Ja, und dass sie nicht zu schnell wächst. Wenn sie nur schnell wächst, es bringt nichts. Es soll ein eher gestauchtes, dickes Wachstum sein. Und bei jeder Stufe, wenn du die Jungpflanze pikierst, wenn du die kleine Pflanze in einen größeren Topf nimmst, wenn du sie rauspflanzt, immer tief pflanzen. Immer so pflanzen, dass wieder die neue Erde 2, 3, 4, 5 Zentimeter deckt. Weil die Pflanze ist dann viel stabiler und gesünder und kann ein größeres Wurzelsystem ausbauen. Ein bisschen Tomatologie.
Okay, ja gut. Also Dankeschön dafür. Mir wird es bestimmt helfen. Was machst du dieses Jahr auf deinem Balkon, Simon?
Boah, das weiß ich noch gar nicht. Aber ich habe auf jeden Fall jetzt ein bisschen Inspiration mitgenommen. Danke dir, Markus, auf jeden Fall dafür. Aber was genau, muss ich mir nochmal überlegen.
Okay.
Muss ich mir nochmal einen Plan machen.
Also keine Heidelbeeren. Ah nee, die isst du ja gar nicht so gerne, ne?
Ja, doch.
Im Kuchen
aber,
nicht.
Ja, meine Favoriten sind natürlich Tomaten.
Tomaten, ja. Ja.
Ne? Und Erdbeeren.
Erdbeeren.
Ja, okay. So die Klassiker eigentlich. Tomaten ist ja so beliebtestes Gemüse hier in Deutschland.
Das stimmt.
Da gehöre ich mit zu.
Ja, prima. Markus, vielen, vielen Dank für deine Expertise, für die ganzen Tipps und Tricks. Ich hoffe, wir haben den Leuten da draußen jetzt Lust gemacht, einen Naschgarten anzulegen oder auch vielleicht erstmal mit einer kleinen Kübelpflanze zu starten und sich einfach mal auszuprobieren.
Dann wünsche ich euch fröhliches Gärtnern.
Ja, danke gleichfalls.
Tschüss.
Tschüss.